Ja, herzlich willkommen auch an diesem heiligen Abend, liebe Gemeinde, liebe Gäste aus nah und fern. Entschuldigt diesen etwas förmlichen Anstieg, ich würde ja lieber anders beginnen. Wir haben ja dieses Jahr die Hochzeit unseres Sohnes gefeiert. Er hatte uns in ein Restaurant eingeladen, wo wir neue Leute kennengelernt haben. Freunde, Arbeitskollegen von ihm und seiner Frau. Und die Braut und der Bräutigam hat jeden begrüßt und auch jeden vorgestellt. Dann ist es oft so, wenn man in so ein Restaurant geht, wo diese Feier stattfindet, dann steht ja meistens ein Schild, geschlossene Gesellschaft. Das kann ja für diejenigen Besucher, die nicht zu den Hochzeitsgästen gehören, sehr frustrierend sein. Man möchte nicht essen und darf nicht rein, denn das Schild sagt einem, du gehörst nicht dazu. Selbst wenn man dazugehören möchte. Bei der Hochzeitsfeier von unserem Sohn und von unserer Schwiegertochter war es natürlich anders. Wir waren eingeladen. Und jetzt wird sich natürlich jeder fragen, warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Wir haben doch Weihnachten, wir haben doch Heiligabend und möchten nicht von dir hören, wie die Hochzeitsfeier deines Sohnes war. Aber ich stelle mir heute Abend auch den Moment vor, wie wäre es, wenn Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, wir haben es ja schon durch die Videoclips gesehen, durch die Lieder, die wir gesungen haben, gehört und durch die Begrüßung von Manfred. Was wäre, wenn dieser Jesus jeden von uns, jeden und jeden Einzelnen von uns mit Namen vorstellen würde heute Abend und mit ein paar wertschätzenden Worten uns sagen würde, wie sehr er sich freut, dass Sie, dass du, dass wir heute gekommen sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus heute Abend sagen würde, diese Gesellschaft ist nicht geschlossen. Ich kenne dich mit Namen, ich kenne deine Geschichte, ich kenne dein Leiden, deine Kämpfe, deine Verdienste und ich freue mich riesig, dass du heute Abend zu meinem Fest gekommen bist. Denn nichts anderes feiern wir ja heute Abend, nämlich ein Fest. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der wird wissen, dass Feste in der Bibel eine große Rolle spielen. Religiöse Feste, Hochzeiten, Dankfeste, Freudenfeste. Das wird ja oft übersehen und oft verbinden wir ja Gemeinde, Kirche mit schweren Themen, mit Betroffenheit, mit Verboten, mit Du-bist-nicht-okay-Botschaften. Aber Weihnachten, auch heute Abend, erinnern uns dran, das stimmt nicht. Denn es geht ja im Kern der Jesus-Geschichte um eine freudige Nachricht von Anfang an. Uns ist heute der Heiland geboren, das haben wir gesungen. Der Heiland, der uns retten, heilen und segnen möchte. Und es geht ja heute Abend nicht nur darum, dass Jesus vor 2000 Jahren geboren wurde, sondern dass er auch in unseren Herzen geboren werden möchte. Und das habt ihr sicher auch schon gelesen, haben Sie schon gelesen, man bezeichnet ja Weihnachten als Fest, beziehungsweise das allerschönste Fest. Und der Manfred hat so schön illustriert, wie es bei ihm zu Hause war. Und ich glaube, für Kinder gilt es definitiv. Aber stimmt es auch für die Erwachsenen? Ich kenne Menschen, bei denen es eher scheint, dass es der Gegenteil der Fall wäre. Für manche sind Weihnachten schreckliche Tage. Vielleicht, weil sie einsam sind. Vielleicht haben sie Streit mit ihrer Familie oder sie haben einen schweren Schicksalsschlag erlitten, der an einem solchen Tag, wo alles glänzt, besonders schwer auf die Seele und aufs Gemüt schlägt. Aber auch hier ist der Weihnachten das Fest der Feste. Denn wem am Weihnachten traurig zumute ist, der wird wahrscheinlich kein anderes Fest genießen können. Nochmal zurück zur Jesu Geburt. Wir wissen, Jesus hat gerne gefeiert. Das erste Wunder, das von ihm berichtet wird, ist ja die Verwandlung von 6 Fässern Wasser zu Wein. Immer wieder lesen wir, dass Jesus mit Menschen gegessen und getrunken und gefeiert hat. Sogar kurz vor seinem Tod feiert Jesus mit seinen Jüngern noch ein Festmahl. Und auch den Himmel, den Jesus uns vorstellt und die anderen Autoren des Neuen Testaments sagen ja, der Himmel ist eine gigantische Feier, bei denen Gott selber der Gastgeber ist. Und wisst ihr, was Jesus auch besonders gerne gemacht hat? wenn er mit Menschen zusammen war. Er hat Geschichten erzählt. Und eine Geschichte möchte ich heute, aus dieser Geschichte möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Und das vielleicht bekannteste Gleichnis von Jesus oder die Parabel ist die vom verlorenen Sohn. Eigentlich handelt die Geschichte ja von zwei Söhnen. Von einem Vater, der mit seinen Söhnen Probleme hat. Ich glaube, das dürften manchen auch nicht so ganz unbekannt sein. Väter und Söhne, das ist ja so eine Geschichte. Und wenn wir die Geschichte kennen, dann wissen wir, der ältere Sohn scheint ja ein Musterkind zu sein, der alles richtig macht, der sich an die Vorgaben vom Vater hält, der nie über die Stränge schlägt. Sein jüngerer Bruder hat entschieden, ich will nicht so leben. Entweder aus Freiheitsliebe oder vielleicht auch aus Trotz. Und er geht hin zu seinen Eltern und sagt, hey, ich möchte wegziehen, gib mir mein Erbe. Er lässt sich auszahlen, er geht ins Ausland, nicht als Au-pair, sondern um dort einfach Feste zu feiern. Und dort lebt er dann einige Zeit in Saus und Braus, aber lange hält es nicht an. Dann kommt noch eine Hungersnot dazu und er kommt buchstäblich unter die Räder. Und als er ganz unten ist, buchstäblich bei den Schweinen, dort ist er gelandet, erinnert er sich an seinen Vater und er beschließt, zurückzukehren. Und wir können uns das so gut vorstellen. Die Gedanken würden wir sicher auch in der Situation kennen, je mehr er sich seinem Wohnort nähert, desto schwerer werden die Schritte von ihm. Er hat sich sicher gedacht, was wird mich da erwarten? Was werden meine Eltern sagen? Was sagt Vater und Mutter? Und vor allen Dingen, was wird denn mein korrekter Bruder sagen? Wir lesen ein paar Verse aus dem Wort Gottes. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater, also der verlorene Sohn. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch! Holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe für ihn. Schlachtet das Maschkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Und vielleicht mag der eine oder andere denken, was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Liest man nicht an der Heiligabendandacht die Geschichte aus Lukas im zweiten Kapitel von der Geburt Jesu? Aber meine Antwort heute Abend heißt, die Bedeutung von Weihnachten ist hier in allem ausgedrückt. Vielleicht gibt es auch in der Bibel keinen anderen Satz, der das Geheimnis von Weihnachten besser zusammenfasst. Als diesen, jetzt kann ich den nächsten Vers nochmal einblenden, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und wenn wir heute Abend über Weihnachten an die Geburt Jesu nachdenken, dann wissen wir, Weihnachten ist das Fest, an dem wir feiern, dass Gott uns sieht. Egal wie fern wir Gott stehen. Und dass es ihn jammert, wie es wir hier gelesen haben. Wenn er sieht, was dein Leben, mein Leben schwer macht. Wir alle haben zu kämpfen. An Weihnachten feiern wir, dass Gott das nicht egal ist. Dass es sein Herz anrührt. Dass er uns sieht und entgegenkommt. Und dass er uns küsst. Jesus Christus ist ja nach christlichem Verständnis der Gott, der uns entgegenkommt. Der menschgewordene Gott. Und Jesus Christus ist der Kuss, den Gott uns gibt. Ein Kuss, mit dem alles gesagt ist. Komm in meine Arme. Also küssen kann man nicht aus der Entfernung. Also mir ist das noch nie gelungen. Ich weiß noch nicht, wie es euch und ihnen geht. Aber dieser Kuss sagt, alles ist gut zwischen dir und mir. Was auch immer da war. Ich bin an deiner Seite. Ich bin für dich da. Das möchte uns Weihnachten 2021 ganz neu sagen. Und dann nochmal zur Geschichte. Und dann feiern sie dieses wunderbare Fest. Nicht mit Kerze, nicht mit einem Tannenbaum, nicht mit Geschenken und einer Weihnachtsgans, sondern mit festlichen Gewändern und einem goldenen Ring. Das war das Zeichen, dass der Sohn wieder voll und ganz als Sohn eingesetzt ist. Mit diesem Ring konnte er Verträge im Namen seines Vaters versiegeln. Und dann haben sie noch ein Kalb geschlachtet. Und dann fahren sie ein ausgelassenes Fest, beziehungsweise sie könnten. Wenn ja, wenn da nicht der ältere Bruder wäre. Gehen wir zurück zu unserem Text. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich doch mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgeackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum, komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sicher haben manche von euch schon viele Predigten über den älteren Sohn gehört. Er wird ja immer so ein bisschen als Bad Guy dargestellt. Und er kommt ja auch in der Geschichte, wie ich sie gelesen habe, ja nicht sehr sympathisch rüber. Und sind uns nicht auch Menschen, die scheinbar alles richtig machen, nicht auch so ein bisschen unsympathisch? So die Perfekten, die immer gut drauf sind? Und wir sehen in der Geschichte, der Bruder ist irgendwo im Nebenzimmer, also draußen. Vielleicht bügelt er gerade die Falten aus dem gebrauchten Geschenkpapier für nächstes Jahr. Und als er hört, dass im Nebenzimmer gesungen wird und getanzt wird, ärgert er sich maßlos. Es kommt ihm nicht in den Sinn, mitzufallen. Er ist wütend, er ist empört und schließt die Tür wieder. Und wieder sehen wir, dass der Vater eingreift. Er greift die Initiative, er geht nach draußen und sucht den älteren Sohn und kommt auch ihm entgegen und will auch ihn in den Arm nehmen. Aber was macht der ältere Sohn? Er weicht zurück. Und dann sprudeln ja nur so die Vorwürfe aus ihm heraus. Die Wut über seinen Bruder, die schon so lange zurückreicht, weil dieser anders war wie er. Ich glaube, wer Geschwister hat, weiß, von was ich rede. So dieser jüngere Bruder, der sich erlaubt hat, Dinge erlaubt hat, die sich der ältere Bruder nie getraut hätte. Und vielleicht beneidet er ihn sogar ein bisschen. Und vielleicht war er sogar froh, als der jüngere Bruder das Haus verlassen hat. Vielleicht war er sogar erleichtert. Das hat er natürlich niemand gesagt, sondern sich artig empört, wie kann man nur. Und jetzt plötzlich taucht dieser Bruder wieder auf, als sei nichts gewesen. Und vielleicht denken doch auch manche, das kann doch nicht sein, wir sind von Weihnachten, dass die ungeladenen Gäste mehr im Mittelpunkt stehen als die geladenen. Der ältere Sohn ärgert sich. Hätte er doch bloß das Schild vor die Türe gestellt, geschlossene Gesellschaft. Aber er ist ja nicht nur sauer auf seinen Bruder, sondern auch auf seinen Vater und seine Mutter. Wie hatten die sich doch die Augen ausgeheult? Und jetzt soll alles wieder gut sein? Und ungerecht ist das Ganze auch noch. Die Jüngeren haben ihm alles ausgezahlt. Stand ihm jetzt nicht all die Geschenke, die der Vater dem jüngeren Sohn gemacht hat, eigentlich ihm zu? Das Gewand, die Schuhe, der Ring, das Fest. Und was steuert er jetzt seinem Vater entgegen? Nie hast du. Und da war er voller Verbitterung. Nie hast du mir ein Kalb geschlachtet. Nie hast du mich in den Mittelpunkt gestellt. Mein Sohn, sagte der Vater behutsam, ich verstehe deine Wut. Ich liebe dich, aber in dem Punkt hast du Unrecht. Ich liebe dich genauso wie dein Bruder. Ja, dein jüngerer Bruder ist vor Jahren weggezogen. Der hat uns viel Kummer gemacht. Und ich verstehe auch deine Empörung über deinen Bruder. Du bist immer als Mustersohn aufgetreten. Du wolltest immer alles richtig machen und hast es auch getan. Und das weiß ich zu schätzen. Und doch sehe ich, dass eine Menge Wut sich in dir aufgestaut hat. Verbitterung. Und du meinst, ich habe das nicht bemerkt. Und es ist doch gut, dass es mal herausgebrochen ist. So dieser schwelende Vorwurf. Nie hast du. Und dann sagt sein Vater, und ob ich das habe, mein Lieber. Jahrelang warst du nahe bei mir. Ich habe dich jeden Tag umarmt, jeden Tag geküsst, jeden Tag gesegnet. Wir haben Freude und Leid miteinander geteilt, jede Mahlzeit miteinander eingenommen. Und so wie auch diese Mahlzeit, dieses Fest, möchten wir gerne mit dir feiern. Denn es geht ja nicht nur um deinen jüngeren Bruder, sondern es geht auch um dich und es geht vor allem um deine Mutter und um mich, um unser Glück, dass unsere Familie wieder endlich vereint ist. Und unser Glück, Versöhnung feiern zu können. Versöhnung, Weihnachten bedeutet ja Versöhnung zwischen Gott und Mensch, aber auch Versöhnung zwischen Menschen und Mensch. Wir singen ja, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Ich möchte zum Schluss der Andacht kommen. Liebe weihnachtliche Gemeinde, liebe Gäste von nah und fern, ob sie sich mehr dem Jüngeren oder mehr mit dem älteren Sohn der Geschichte identifizieren können, eins ist sicher, Gott hat sie gleichermaßen lieb. Und er kommt ihnen gleichermaßen entgegen. Er hat ihnen gleichermaßen einen Heiland geschickt. Und darum darf auch seit diesem Weihnachten vor keinem Gottesdienst ein Schild mit der Aufschrift geschlossene Gesellschaft stehen. Weder heute noch irgendwann anders. Denn Gott kennt uns mit Namen. Gott kennt unsere Geschichte und er freut sich riesig, dass gerade du, sie zu seinem Fest gekommen sind. Und bevor wir jetzt noch ein Lied von Bennett hören und der Manfred dann auch noch abschließende Worte sagt, möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Geschichte, unsere Kämpfe, uns Leiden und Verdienste. Wir sind wertgeachtet in deinen Augen. Lass uns begreifen, was wir heute Abend feiern. Lass uns begreifen, dass und wie sehr Gott uns in der heiligen Nacht entgegenkommt. Lass uns begreifen, wie deine Sehnsucht ist, uns in die Arme zu schließen. Du bist der Kuss des lebendigen Gottes. Du bist gekommen, um uns zu retten, zu heilen und zu segnen. Du bist erschienen, uns zu versöhnen. Wir danken dir dafür. Amen. Und meine Frau und ich, wir wünschen euch ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest. Gottes Segen Ihnen.